war unglaublich aufgeregt bei dem Event, nimm das aber als unglaubliche Erfahrung für mich mit. Aber tendenziell muss ich echt sagen, ich bin für mich nur so gut geworden, weil ich halt irgendwie jede mögliche Minute, Stunde auf dem Wasser verbracht habe. Gerade für Menschen, die irgendwie Bock haben, ja, anfangen zu kiten oder halt, ist natürlich trotzdem spezielle Bedingungen hier, aber die fangen einen da schon ganz schön gut auf, also gerade die Kiteschule an sich. Genau, das ist so ein bisschen wie so ein Hostel aufgebaut. Also wir sind da in einem Hosteldorm. An sich, ne, also die Windbedingungen, die wir hier haben, das ist einfach besonders.
Es geht endlich wieder los. Wir tafeln wieder auf, sprechen ausführlich über den Cup. Nicht der Hoffnung, müsste dann natürlich auch das Cup heißen, sondern über den Cup der hohen Sprünge, King of the Air 2025, mit einer deutschen Kiterin, die Geschichte geschrieben hat. Zum ersten Mal eine deutsche Frau unter den besten 6 Starterinnen beim prestigeträchtigsten, schweres Wort, Kitesurf-Event der Welt. Aufgewachsen in Hamburg auf der Sternschanze, liegt die Frage nahe, ist sie der Rising Star auf der Schanze? Am Kicker, auf der hereinlaufenden Welle, mit dem fantastischen Blick auf den Tafelberg, wie sie Höhenangst und Sprünge jenseits der 20 Meter matcht, wie sie Bescheidenheit und Erfolg unter einen Kiteschirm bekommt, das finden wir heraus. Now we come to a magical moment, here we go again. Zieht euer Trapez fest, denn wir spielen den Handle Pass in Richtung Svenja Zoe Peters.
Ja, moin. Ja, das war ganz schön besonders hier, was hier die letzten Tage alles passiert ist in Kapstadt. Wir hatten ein Red Bull Event, Red Bull King of the Air heißt es. Das ist das größte Kitesurf-Event, was so in der Szene bekannt ist, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, und ich hatte dieses Jahr zum ersten Mal die Ehre, da auch dran teilzunehmen als eine von 6 Frauen. Und war ziemlich aufgeregt. Wir sprechen jetzt so ein bisschen in Revue. Und ja, war unglaublich aufgeregt bei dem Event, nimm das aber als unglaubliche Erfahrung für mich mit. War auch persönlich für mich mein allererstes Red Bull Event und konnte das nur zu Teilen genießen, zu Teilen davon lernen. Und bin jetzt sehr froh, dass wir hier zusammensitzen und so ein bisschen mal Revue passieren lassen.
Das finde ich sehr gut. Damit hast du im Prinzip auch schon die erste Folge in dieser Saison vorgestellt, was wir gemeinsam reden wollen, beleuchten wollen, nochmal in der Rückschau betrachten wollen. Ich möchte ganz kurz noch zu Beginn sagen, es ist ein bisschen ruhig gewesen um diesen Podcast, aber das lag natürlich auch daran, dass jetzt gerade in den Wintermonaten hier in Kapstadt, in den Sommermonaten in Europa nicht ganz so viele, vielleicht auch deutsche Touristinnen und Touristen hier sind. Deswegen wollen wir jetzt sozusagen die neue Saison wieder aufschließen. Cape Town positiv, habe ich gesagt, so heißt der Podcast. Und die Frage, die allererste Frage an meine Gäste in diesem Podcast ist immer ganz generell, warum bist du Cape Town positiv? Was gefällt dir besonders gut an Kapstadt?
Naja gut, also ich muss natürlich dazu sagen, ich war jetzt bezüglich des Events natürlich nur hier unten. An sich, ne, also die Windbedingungen, die wir hier haben, das ist einfach besonders. Also dass diese Kombination aus Wellen und Windgeschwindigkeiten, die dann dazu führen, dass man enorm hoch, enorm weit springt, was ja auch für den Wettkampf auch sehr entscheidend ist, die bekommt man eigentlich nur hier. Also es gibt sonst, wenn man jetzt auf Europa schaut, tendenziell nur 2-3 Spots, die ungefähr ansatzweise ähnliche Konditionen bieten, aber das ist einfach besonders, dass man hier eine hereinlaufende Welle hat, die wirklich gescheit bricht und dann diese Windgeschwindigkeiten, also extrem starke Winde, Fallwinde. Und das macht es für mich halt einfach so besonders, hier zu trainieren und auch diesen Wettkampf hier mitzufahren.
Dieser Podcast, das wissen natürlich viele, die ihn schon mal gehört haben, vielleicht aber auch einige noch nicht, die ihn noch nicht gehört haben, dreht sich um meine Gäste, die eine ganz besondere Beziehung zu Kapstadt haben. Du hast jetzt eine ganz besondere Beziehung zu Kapstadt, weil du tatsächlich ja auch aus deutscher Sicht sportliche Geschichte geschrieben hast. Es gibt auch schon eine Folge mit Alessa Sophie Mensch, die im vergangenen Jahr hier Gast war in diesem Podcast und uns auch nochmal im Allgemeineren, also lohnt sich auf jeden Fall nochmal reinzuhören, erzählt hat, wie besonders die Bedingungen hier sind, was das Wassersporteln, also nicht nur das Kitesurfen, sondern auch das Wellenreiten hier in der Kap-Region so besonders macht. Also in jedem Fall auch da gerne nochmal reinhören. Und ansonsten kann ich sagen, ja, was gibt es Neues in dieser Saison? Ganz generell kann man festhalten, dass schon im Oktober über 1 Million Touristen sich auf den Weg gemacht haben aus Europa nach Südafrika. Die wurden abgewickelt am Airport in Cape Town. Man kann auch noch festhalten, vielleicht für alle Touris, die sich ganz gerne mal mit anderen Geschichten außer mit Sport beschäftigen wollen. Gibt ja viele schöne Dinge hier, ob es jetzt die Winelands sind oder ob es in der Innenstadt in Seapoint oder der Oranjesicht Market, der Neighborhoods Market, ein Wochenmarkt für alle, die sich damit befassen. Auch da können wir festhalten, der zieht jetzt nach einigen Jahren um und bleibt in der Waterfront, aber geht sozusagen eine Ecke weiter. Aber natürlich wollen wir vor allen Dingen mit dir darüber sprechen, was du hier möglich gemacht hast. Und zwar bist du, wollen wir dann natürlich dich auch noch mal ein bisschen vorstellen, 22 Jahre jung, noch gar nicht so lange in der Kite-Szene mit dabei. Ich glaube, das sind jetzt 5 Jahre, oder?
Ja, 5,5 Jahre circa.
5,5 Jahre. Dazu muss man sagen, auch wir haben uns hier in Kapstadt kennengelernt. Wir kennen uns auch seit einigen Jahren. Von daher sind wir dementsprechend auch schon sehr vertraut. Und ich wollte ja eigentlich, bevor du jetzt an diesem King of the Air hier in Blueberg Strand draußen, Table View, so ein bisschen in der ausgelagerten Surfregion, vor allen Dingen Kitesurfregion hier in Kapstadt, bevor du hier an dieser Competition teilgenommen hast, wollte ich eigentlich im Vorwege sprechen. Ich finde es jetzt eigentlich viel spannender, weil es natürlich eine längere Nachhaltigkeit hat, jetzt danach mit dir zu sprechen. Wie kam es dazu, dass du jetzt dann die erste Deutsche überhaupt geworden bist, die daran teilnehmen konnte, beziehungsweise was glaubst du, warum hat es so lange gedauert, bis jetzt endlich? Zum ersten Mal hier übrigens an der Promenade waren die ganzen Fahnen gehisst, der teilnehmenden Länder, der teilnehmenden Athleten. Und jetzt zum allerersten Mal eben auch eine Deutsche. Warum glaubst du, hat es so lange gedauert?
Tatsächlich, also die meisten guten Fahrer, Fahrerinnen kommen ja, also sind ja unglaublich international vertreten. Und in Deutschland an sich haben wir gute Spots an der Nord- und Ostsee. Aber es bereitet natürlich nicht auf so eine Competition vor. Und ich persönlich vermute einfach, ich habe schon sehr, sehr viel trainiert und habe halt immer darauf gehofft, dass ich irgendwann eine reelle Chance habe, da überhaupt in Betracht gezogen zu werden. Und ich denke tatsächlich, dass es für mich dann möglich geworden ist, war, dass ich bei starken Winden in Europa trainiert habe, die ungefähr auf diese Bedingungen hier vorbereitet haben. Also ich war jetzt in Südfrankreich unten, wer das vielleicht ein bisschen kennt, da sind unglaublich starke Fallwinde in der Region Le Cat, Montpellier. Und da habe ich jetzt circa 2 Monate verbracht, oder knapp 3 tatsächlich sogar, dieses Jahr. Und da habe ich recht viel trainiert. Und habe dann auch sehr viele gute Videos machen können, also die dann im Endeffekt auch dazu beigetragen haben, dass ich ins nähere Auswahlverfahren gekommen bin. Und dadurch bin ich dann auch hier mit in die Competition reingekommen. Aber ja, es war ein langer Weg, denke ich.
Ich erzähle natürlich auch mal so ein bisschen Background für alle, die das noch nicht so ganz greifen können. Diese King of the Air Veranstaltung, in diesem Fall müsste man ja wahrscheinlich auch eher sagen Queen of the Air, das läuft immer so ab, dass es ein gewisses Zeitfenster gibt. In diesem Fall vom 22. November bis zum 7. Dezember 2025. Wir zeichnen jetzt gerade im November 2025 auf. Und das heißt, man versucht innerhalb dieses Zeitfensters, beziehungsweise man wartet innerhalb dieses Zeitfensters auf die perfekten Windbedingungen, aber ich glaube, es ist auch in jedem Fall so, dass man immer versucht, so mindestens 30 Knoten zu bekommen, oder?
Genau, also die Competition startet ab 30 bis 35 Knoten. Sie wollen natürlich einen etwas spektakulären Wettkampf haben, deswegen wartet man tendenziell auf noch stärkere Bedingungen. Und das spielt tatsächlich aber auch dieses Jahr denen so ein bisschen in die Karten, weil wir tatsächlich heute auch den zweiten Tag haben. Oh, Verzeihung, wir haben heute tatsächlich auch den zweiten Tag. An dem dieses Event stattfindet. Aber im Endeffekt spielt der Wind nicht wirklich rein. Vor dieser Wartezeit war es jeden Tag enorm windig. Weltrekorde wurden gesprungen von Lorenzo Cassati. Und also höhentechnisch Weltrekorde. Und im Endeffekt haben wir jetzt leider gerade genau, weil es ja ein windabhängiger Sport ist, leider genau eine Phase erwischt, wo jetzt mal vielleicht eine Woche lang kein Wind ist oder halt nur es sehr durchmischt ist. Sonst hat man hier eigentlich eine relativ hohe Windgarantie, würde ich mal behaupten. Aber momentan sieht es halt leider so aus, dass dieses Event zwar weitergeführt wird, aber das Ganze sich noch ein bisschen erstreckt.
Deswegen gibt es ja auch eben dieses großzügig anberaumte Zeitfenster. Du hast es jetzt auch schon angesprochen. Also ein Teil der Runden, so kann man sich das vorstellen. Also wenn man sich so einen Turnierbaum vorstellt, kann man sagen, so dass die ersten Runden schon gefahren wurden. Aber weil es dann eben Richtung Abend ging und auch gerade Richtung Abend dann die Winde wieder nachlassen, beziehungsweise irgendwann natürlich auch genau. Die Helligkeit eine Rolle spielt, ist es dann auch okay, dass man nur so und so viele Runden gefahren ist. Wir können, glaube ich, auch und dürfen auch schon spoilern, dass du auch deine ersten Runden gefahren bist,
genau.
Aber dann nicht weitergekommen bist.
Genau, das war tatsächlich für mich in dem Sinne auch nicht dramatisch. Mhm. Ich habe es jetzt als Erfahrung fürs erste Event genommen, sehe das Ganze auch nicht wirklich, dass es mich jetzt stark beeinträchtigt oder irgendwas. Ich hatte da jetzt nicht die größten Erwartungen daran. Ich konnte ein wenig zeigen, was ich kann, leider nicht so extrem viel. Ich müsste dadurch nochmal mehr auf die Windbedingungen eingefahren sein, weil, wie ich ja bereits angesprochen hatte, ist es halt hier doch sehr, sehr speziell mit einer hohen Welle, starken Windbedingungen und diese Konditionen bekommen wir in Deutschland, Europa tendenziell nicht so richtig. Aber ich bin happy, dass ich da mit dem Ganzen jetzt, dass der Druck und der Stress so ein bisschen abfällt endlich und ich mich jetzt eigentlich auch so ein bisschen auf das Event trotzdem noch freuen kann, weil es ja jetzt immer noch weitergeht in dem Sinne für meine weiteren Kontrahentinnen und auch im Fleet hat man natürlich auch Freunde, Bekannte, die dann da mitfahren, also von den internationalen Fahrern, für die man sich natürlich auch total freut.
Ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu viel, dass in den Tagen zuvor warst du schon wirklich sehr angespannt, sehr nervös. Magst du uns nochmal ganz kurz mitnehmen in diese Stunden davor? Dazu muss man sagen, gehört ja zu all dem auch ganz viel Organisatorisches. Du bist gar nicht so viel im Voraus hier angereist, sondern Ich glaube nicht mal eine Woche. Nun hat man natürlich jetzt hier im Vergleich zu Europa keine große Zeitumstellung. Allerdings kamst du gar nicht ursprünglich aus Europa, sondern aus Brasilien. Bist dann mit einem kurzen Stopover über Hamburg nochmal kurz zu Hause gewesen, hast noch die letzten Sachen gepackt, bist dann hier runtergeflogen. Man kann sich das so ähnlich vorstellen wie beim Golf, hat man auch beim Kitesurfen einen Caddy, der am Strand wartet. Es ist in diesem Fall dein Freund gewesen, der auch noch gar nicht hier war und entsprechend also für zum Beispiel, wenn man mal einen großen Sprung macht oder wenn sich der Schirm kaputt geht oder ich sag jetzt mal, man das Board verliert, dann hat man diesen Caddy da draußen, der auf der einen Seite einen sicherlich auch ein bisschen coachen kann, auf der anderen Seite aber natürlich dann einem auch das Equipment wieder zur Verfügung stellen kann, damit man innerhalb dieses Heats, also innerhalb dieser Runde, die auch nur eine gewisse Zeit dauert, dann eben nicht zu viel Zeit mit, ich sag mal jetzt Orga verliert. Der war dann nun auch noch nicht da und das heißt, du hattest ohnehin schon diese Anspannung, weil du eben zum ersten Mal mit dabei warst, dein Freund, dein Caddy war noch nicht hier vor Ort. Wie war das in den Tagen zuvor hier?
Also du hast es schon recht gut zusammengefasst. Es war unglaublich chaotisch und stressig. Für mich auch tatsächlich, ich war jetzt einmal vor 2 Jahren hier in Kapstadt im Februar. Aber es ist natürlich auch für mich finanziell, ich bin 22, ich studiere nebenbei. Ich habe nicht die finanziellen Möglichkeiten, hier öfter zu trainieren. Aber ich wollte natürlich das Ganze irgendwie möglich machen und sagen, okay, ich komme hier ein bisschen früher und trainiere hier irgendwie und hoffe, dass ich dann nicht direkt am Anfang fahren muss. Der Fall ist natürlich eingetreten, dass wir direkt am Anfang dieser Wartezeit auch das Event gestartet haben. Und im Endeffekt, ja, die Tage hier vor waren halt pures Chaos von irgendwie einem Schirm, den ich noch organisieren musste, weil ich fehlendes Material hatte, bis sich auf den Spot einfahren, den ich nicht kenne und dann dieses ganze Format auch von Red Bull zu verstehen, also von einem Judging an sich. Und dann einfach die natürliche, also normale Aufregung, die da komplett mit reingespielt hat. Ich bin auch nicht die größte kompetitive Fahrerin, das muss ich dazu sagen oder eher eingestehen. Das heißt, ich wollte es sowieso eher für mich als Erfahrung mitnehmen und man merkt jetzt aber auch gerade, also ich merke es jetzt, dass ich auch endlich wieder schlafen kann, dass diese ganze Aufregung so ein bisschen abfällt und wie gesagt, dann ist mein Freund an dem Tag der Competition eingeflogen, was mich unglaublich erleichtert hat und auch mir sehr viel Druck genommen hat, aber es ist natürlich auch alles sehr, sehr last minute gewesen, aber es ist natürlich auch für so eine Competition auch ist es trotzdem natürlich nur ein Randsport, auch ein hoher finanzieller Aufwand, um das alles möglich zu machen. Deswegen bin ich mehr als dankbar, dass es so gelaufen ist. Ich wäre natürlich trotzdem gerne weitergekommen, aber ich weiß einfach, dass ich nicht so sehr auf die Bedingungen eingefahren bin, als dass ich es hätte weiter geschafft. Aber ich freue mich tatsächlich trotzdem jetzt auf weitere anstehende Wettkämpfe, weil es für mich natürlich ein großer sportlicher Schritt ist, auch Fuß in dieser Red Bull-Szene, in den Red Bull Competitions zu schaffen, international, national halt damit so ein bisschen, so ein bisschen zu zeigen, hey, ich bin da, ich mache das, ich kann da mitfahren, ich gehöre dazu, ich gehöre zu den einen der 6 besten Frauen weltweit. Das fühlt sich trotzdem noch surreal, wenn ich das so ausspreche. Und dann halt einfach trotzdem mit diesem Know-how auch in die nächsten Competitions reinzugehen.
Bevor wir darauf kommen, wie prunkvoll das Leben einer Kitesurferin ist, die zu den besten Kitesurferinnen der Welt gehört, trotzdem auch nochmal die Frage jetzt zu diesem Wettkampftag. Ne? Dann habt ihr da auch in diesem Athletinnen- und Athletenzelt gewartet, auf den Wind gewartet. Der war natürlich heftig angesagt, kam dann deutlich später als ursprünglich prognostiziert. Dieses Warten, kann ich mir vorstellen, ist wahrscheinlich auch
ist
die Hölle. Ne? Ich weiß, du saßt da in den starken, sicheren Armen deines Freundes und im Hintergrund hätte man theoretisch am Buffet sich noch bedienen können, aber man hat auch diese Ruhe, manchmal kann man ja sagen, kann Ruhe ganz schön laut sein. Ne? Man hat so gesagt, so diese Ruhe war gleichzeitig irgendwie, da lag was in der Luft bei allen Fahrerinnen und Fahrern, weil sie gemerkt haben, ja, jetzt geht das irgendwann los. Wann genau, das weiß nur der Tafelberg, nämlich wenn da die große Wolke dann rüberkriecht und die 30-Plus-Knoten dann hier auf der anderen Seite auch ankommen. Dann ging es los und du bist ja vor allen Dingen beim Warmmachen auch im Verhältnis, du das weiß ich auch noch zuvor in den Trainingstagen hier vor Ort gesagt, so ich treffe hier noch nicht richtig den Kicker, bin noch nicht zu 1000% zufrieden, aber dass du richtig gezeigt, dass es funktionieren kann, also beim Einfahren, hat das dir auch dann viel Druck genommen in dem Moment?
Ja, ich kann sagen, natürlich zum einen dieses Warten, was ja dann auch, was du angesprochen hattest, das hat es einfach nicht besser gemacht. Also dann diese Anspannung, die von allen ja projiziert wurde, dass man dann mit allen zusammen da saß und es irgendwie ja dann irgendwie losgehen sollte, irgendwie aber auch nicht, und das war schrecklich. Aber ja, das Warmmachen an sich hat mir schon ein wenig Sicherheit gegeben. Ach, Verzeihung.
Ist gut.
Aber im Endeffekt wusste ich habe diese riesige Menschenmenge am Strand gesehen, den Tower da, und das hat bei mir leider ja zu viel Nervosität geführt. Und ich war nicht wirklich konzentriert. Also konzentriert in dem Sinne schon, aber die Aufregung hat dann leider für die ersten 3 Minuten des Heats doch ja die Überhand genommen. Danach habe ich so ein bisschen angefangen, da reinzukommen. Aber war, wie gesagt, es ist eine Erfahrung für mich, aber ich glaube, es war schon sehr stressig.
Kannst du denn jetzt mit ein paar Tagen Abstand auch noch anders auf dieses Event blicken? Ich vergleiche das so ganz gerne damit. Holstein Kiel ist jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit in die erste Fußball-Bundesliga aufgestiegen, als erster Verein aus Schleswig-Holstein. Und das war ja in dem Sinne einfach etwas ganz Großartiges für Schleswig-Holstein, weil es zum ersten Mal einen Fußball-Bundesligisten aus Schleswig-Holstein gab. Und dass man dann natürlich jetzt nicht in diese neue Liga aufsteigt, um vielleicht jetzt allen zu zeigen, wie es richtig geht, ist ja auch völlig klar. Aber es ist ja alleine ein riesengroßer Erfolg, dass man etwas geschafft hat, was es vorher noch nicht gab. Und das gilt ja in dem Sinne auch für dich. Kannst du das mittlerweile so sehen, dass du sagst, so, es ist jetzt vielleicht, es ist überhaupt gar nicht entscheidend über mein Glück oder mein Glücksempfinden, ob ich jetzt alle anderen an die Wand gefahren habe, sondern kannst du mittlerweile so sehen, dass du sagst, so dieses fast schon olympisch nostalgische Dabeisein ist alles gewesen. Kannst du das mittlerweile so sehen?
Doch, ich habe es tatsächlich auch schon davor gesehen, weil ich halt gesagt habe, egal wie das Ganze, also das war auch das, was ich immer auch kommuniziert hatte drumherum, war, egal wie das Ganze ausgeht, ist es schon ein großer Win, dass ich da überhaupt dass mein Name in diesem ganzen Fleet drin ist, dass ich da so von denen gewertschätzt wurde, dass sie gesagt haben, hey, wir wollen dich da als eine der 6 besten Frauen weltweit sehen. Und das hat mich zum einen noch nervöser gemacht, aber zum anderen natürlich auch gezeigt, okay, das ganze Training, dann ja alles, was ich nebenbei verdiene, dass ich das auch in den Sport investiere und dass ich das halt auch irgendwo auszahle natürlich. Also auch wenn ich jetzt rückblickend drauf schaue, es gibt immer Dinge, die ich deutlich, also auch ich hätte deutlich besser fahren können, wenn ich mich weiter auf den Sport eingefahren hätte. trotzdem sage ich, es ist jetzt eine riesengroße Chance für mich, auch für ja, das nächste Jahr, weil da auch anstehende Competitions sind, da dran teilzunehmen, Gas zu geben auf den Spots, die ich vielleicht besser eingefahren bin und dann vielleicht auch nächstes Jahr hier wieder dran teilnehmen zu können oder zu dürfen. Das wäre ein großer Traum, um dann halt zu sagen, okay, ich bin vielleicht besser auf den Spot eingefahren. Und ja, nehme das halt so dann als Erfahrung mit.
Es ist ja schon so ein Go-To, dass du jetzt so ein bisschen Blut geleckt hast und gesagt hast, ja, ich könnte mir das durchaus vorstellen, wenn es die Möglichkeiten gibt, sich hier besser auf den Spot einzufahren. Finanzielle Möglichkeiten spielen dann natürlich auch eine große Rolle. Freizeit mit Studium und allem Familienleben. Ja, aber wäre das schon nochmal so ein Gedanke?
Also tendenziell muss ich dazu sagen, Kitesurfen ist ja, wie gesagt, leider eine Randsportart und das Ganze zu finanzieren ist enorm. Ich möchte es auch ansprechen. Viele, die diesen Sport auch so extrem betreiben, auch aus dem Women's Fleet, die haben einfach einen anderen finanziellen Background von Familie, Eltern etc. Und ich habe mir halt auch selber gesagt, zum einen bin ich nicht so groß geworden und zum anderen möchte ich das auch gar nicht, weil das mein Sport ist, den ich so betreibe. Aber es macht natürlich, es wirft viele Hindernisse auf. So. Und ich muss auch für mich sagen, es wird nicht so sein, dass ich das finanziell auch für immer machen kann. Also ich möchte nicht für immer gucken, dass ich vielleicht diese Profisportlerin-Karriere verfolgen möchte. Trotzdem möchte ich schauen, dass ich das Ganze so mache, ja, so lange wie es halt geht. Nebenbei, weil, wie gesagt, mein Studium habe, dass ich halt irgendwie noch eine Absicherung habe, weil es auch im Profisport leider Gottes zu Verletzungen, zu allem kommen kann. Jetzt zum Beispiel, was wir im Fleet gesehen haben, Pippa van Iersel, letztes Jahr auf dem Podium. Dieses Jahr ist sie in der ersten Runde raus und hatte, also verletzungsbedingt halt einfach komplette Nachteile und der Körper ist, wuppt das Ganze halt nicht mehr so richtig. Und die ist, glaube ich, 25, 26, also auch noch sehr jung.
Ja, ja.
Deswegen muss man halt einfach schauen, okay, man muss gut mit sich umgehen, lang genug hier trainieren. Und dann, aber ich sehe das Ganze schon. Ich bin, wie gesagt, kein kompetitiver Mensch, aber es ist halt wirklich cool, eine coole, großartige Chance, seinen Namen in den Sport zu bringen und zu sagen, hey, ich bin dabei, ich fahre mit, ich kann das hier zeigen. Ja.
Du bist jetzt nicht vom Beruf Tochter, das hast du angesprochen. Also man kann trotzdem noch was zu deinem Background erzählen. Dein Vater kommt aus Schleswig-Holstein, aus Husum. Deine Mutter kommt aus Niedersachsen, aufgewachsen. Bist du auf der Sternschanze in Hamburg. Vielleicht bringst du das ja mit, dass du sozusagen der neue Stern auf der Schanze bist, wenn du da sozusagen ein bisschen besser eingefahren bist hier bei diesen Bedingungen. Ja, was würdest du sagen, was bedarf es denn am Ende, um sich auch bei diesen Bedingungen oder vielleicht in dieser Szene behaupten zu können? Ist es denn tatsächlich auch zu einem gewissen Grad auch wieder mal das Geld?
Leider Gottes ja, weil ich würde sagen, also Equipment zum einen ist ziemlich teuer. Klar, es gibt auch über Sponsoren und alles. Es läuft auch in gewissen Zügen, aber die Flüge, die Unterkünfte, dann zu sagen, also viele der Fahrer, FahrerInnen, fliegen von A nach B nach C das ganze Jahr über. Ich selber gucke halt, dass ich bin dieses Jahr viel unterwegs gewesen, du hattest Brasilien angesprochen. Das konnte ich auch nur möglich machen durch bestimmte Connections, die ich da hatte, dass ich da vor Ort gearbeitet habe, sehr viel, um mir das Ganze zu finanzieren.
In Hamburg, aber auch mal in der Barbara-Bahn, ne?
Genau.
Direkt auf der Reeperbahn im Prinzip.
Also nebenbei, neben dem Studium auch die Nächte durchgeschlagen, also auch eine Zeit lang auch wirklich, ich sag's mal, hauptberuflich mitgemacht. Da in die Weihnachtssaison komplett auf dem Hamburger Kiez in einer normalen Bar, das möchte ich immer dazu sagen, gearbeitet. Ja. Dann jetzt mache ich es nebenbei, dass ich bei dem Vater von meinem besten Kumpel im Shop mitarbeite. Das ist für Ski- und Snowboard-Boots zum Fitten und unterschiedliche Sachen einfach so. Das haben mir meine Eltern auch immer ganz gut mitgegeben, dass ich einfach flexibel bleibe, mein Ding mache und trotzdem halt weiß, wofür ich das tue. Und das ist natürlich kein einfacher Weg. Also das muss ich auch immer wieder sagen und betonen. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel im Frühjahr gibt es die nächste Competition in Südfrankreich, da werde ich mit meinem kleinen Minicamper, das ist ein Renault Kangoo, runterfahren mit Heizung. Aber es ist natürlich, also der hat eine kleine Standheizung eingebaut, aber es ist natürlich trotzdem, so 13 Grad und im Auto für 2 Monate leben. Das wird schon hart, aber ich bekomme das hin. Also ich habe das dieses Jahr auch schon hinbekommen und ich denke, das wird.
Und so wie wir dann früher vielleicht im Bus morgens zur Schule die Hausaufgaben gemacht haben, studierst du dann noch nebenbei Psychologie, ne?
Genau, ich habe mich jetzt eingeschrieben für das nächste Wintersemester mit rein und werde das dann auch noch mit einbekommen. Ich sage immer, ich kriege das irgendwie hin.
Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Einstellung. Du gehörst jetzt, wenn man sich jetzt diese Competition hier, dieses Red Bull King of the Air Event nimmt, zu den besten 6 Fahrerinnen, bist die erste Deutsche, die aufgestellt wurde, bist aber, was viele gar nicht wissen, in dem Sinne unsponsored, also hast keinen richtigen Sponsor, sondern ich meine das überhaupt gar nicht böse, aber so ein bisschen sah das so aus, dass du sozusagen von jedem, von dem du noch irgendwie was über hattest, so, als hättest du im Prinzip hier so ein Sperrmüll, nein, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber nein, damit will ich jetzt natürlich den Marken nicht zu nahe treten, aber ich will nur sagen, es sah so ein bisschen so aus, alles, was überall noch vom Laster gefallen ist.
Genau, das war es auch.
Das war im Prinzip so deine Ausrüstung. Wie kann das sein, dass so ist und wie groß ist deine Hoffnung, durch dieses Erreichen, dieses geschichtsträchtige Erreichen jetzt, dass sich da auch daran was ändert?
Genau, also du hast es angesprochen, ich fliege momentan gemischtes Material, all das, was von Freunden irgendwie über war, von Bekannten. Ich fliege tatsächlich für eine Marke, also die Linesmith Lines. Das ist eine holländische Marke für die Line, also sehr speziell. Aber ansonsten bin ich
unsponsert. Das steht auch immer groß auf den Line drauf, ne? Das kann man gut lesen.
Naja. Ja. Im Endeffekt war es halt wirklich so, dass ich kurz vor dem Event auch noch von Freunden noch einen Schirm bekommen habe und hier noch irgendwie was organisiert und was halb auseinanderfällt. Also es war wirklich pures Chaos. Ich hoffe, dass dieses Event irgendwie eine Art Sprungbrett bietet, dass Marken halt sehen, okay, das ist da eine weibliche Fahrerin, die wir vielleicht mit aufnehmen können, das wäre ein großer Traum. Tendenziell war es halt davor so, dass ich vor 2 Jahren mal von North Sales Germany gesponsert war, dann aber das Sponsorship auch beendet habe und gesagt habe, okay, ich schaue mich jetzt erstmal um, schaue, was mir so gefällt auf dem Markt. Und tendenziell war es halt so, dass ich auch bei vielen Marken, die mir gefallen haben und auch vom Team her gefallen haben, angefragt habe und gesagt hat, hey, wie sieht's aus? Wie sind eure Margen? Wie sind eure Kapazitäten? Und es war viel, dass ich gerade auch, als ich angefangen hatte, dann nach mich mal Marken umzusehen, dass dann viel nur, dass ich Prozente hätte bekommen können auf das Equipment. Und das war für mich dann nicht die Lösung, weil ich gesagt habe, dann muss ich trotzdem noch einen gewissen Betrag jährlich ausgeben, um dann wirklich komplett eine ganze Range zu kaufen. Und diese finanziellen Mittel hatte ich einfach nicht. Ist für viele auch aus der Szene irgendwie tatsächlich unvorstellbar, weil sie jetzt sagen, okay, ich habe den finanziellen Background, warum machst du das nicht? Und das ist halt nicht, liegt nicht in meiner Hand. Und ich hoffe natürlich jetzt echt sehr, dass wir durch dieses Auftreten, dass ich dadurch halt ein bisschen, das als Sprungbrett nutzen kann und sagen kann, hey, so sieht's aus, ich bräuchte gewisse Unterstützung und schauen, dass da sich die Marken, mit denen ich auch mich sehen würde, tatsächlich da auch mit drin bin.
Jetzt bezahlt ihr natürlich nicht den Verkaufspreis, aber was kostet so eine Kite-Ausrüstung?
Also, ich sag mal, so ein
gesamtes Setup mit unterschiedlichen Schirmen, je nach Windstärke.
Naja, also wenn es wirklich vom kompletten kompletten Verkaufspreis ausgeht, 10.000 bis 12.000 Euro, eine ganze Range so.
Ohne Flüge und ohne Unterkunft.
Ohne Flüge und ohne Unterkunft, genau. Das ist nur das Equipment an sich. Es geht natürlich auch noch viel weiter. Ich sage jetzt nur so von dem, wenn wirklich den normalen Verkaufspreis nimmt. Ja, und dann natürlich die Wettkämpfe, die überall auf der Welt stattfinden. Und dann Unterkünfte. Wie gesagt, ich mache es jetzt in Frankreich so möglich, dass ich in meinem Campervan lebe, um dann da halt auch irgendwo Kosten zu sparen und halt trotzdem noch ein bisschen flexibler zu sein. Das ist alles irgendwie ein bisschen chaotisch, aber ich finde es auch irgendwie ganz lustig, weil ich es so irgendwie möglich mache.
Du lebst jetzt hier in Kapstadt bzw. im Blueberg draußen ganz genau wo? Kannst du das empfehlen, wo du aktuell unterkommst?
Genau, ich bin jetzt im Mystic House. Das ist bei der High Five Kite Schule. Gerade für Menschen, die irgendwie Bock haben, ja, anfangen zu kiten oder halt, ist natürlich trotzdem spezielle Bedingungen hier, aber die fangen einen da schon ganz schön gut auf. Also gerade die Kite-Schule an sich. Und genau, das ist so ein bisschen wie so ein Hostel aufgebaut. Also wir sind da in einem Hostel-Dorm.
Aber nicht nur Pros.
Nee. Also gerade die, ja, die alle, die da vorhin, also die Pros, die haben hier alle irgendwie Unterkünfte und was auch immer.
Ja.
Ich bin aber jetzt in einem Hostel mit, ja, drin und genau, das ist für mich auch möglich. Aber gerade so diese Community, gerade wenn man anfängt, wir haben da auch unterschiedliche FahrerInnen, also primär Kitesurfer natürlich. Ja. Die von bis, die von Anfänger bis gerade irgendwie fortgeschritten und irgendwie neue Tricks lernen wollen und so, und dann schließt man sich da zusammen, spielt abends Karten und ist mit allen irgendwie da, und das ist schon eine ganz, ganz coole Geschichte, wenn man wirklich, das ist wie so eine kleine Klassenfahrt eigentlich.
Und je nachdem, ob jetzt Peak Season ist oder eben nicht Peak Season, Holiday Season oder vielleicht auch ein bisschen Off Season, gibt es auch entweder jeden Donnerstag oder jeden zweiten Donnerstag so ein kleines Happening, dann,
genau,
wird ein bisschen Musik aufgelegt, draußen, ich glaube, es gibt keine Drinks, aber man kann sich welche mitbringen, ne? Und dann,
genau,
steht dann noch so eine Burgerbude, wo es echt einen extrem guten Smash-Burger auch gibt. Und, ja, dann kann man vor allen Dingen, weil diese Surfschule direkt an der Beachfront liegt, auch von,
genau,
dort aus nicht nur den Tafelberg, sondern auch den Sonnenuntergang sehen. Ja. Ist schon ein ganz guter Vibe, oder?
Das ist total schön, gerade auch wenn man dann irgendwie genau so ein Zusammenkommen hat oder irgendwie einen Grillen oder sowas. Da wird viel für die Community getan. Das finde ich sehr, sehr schön. Das habe ich so auch noch nicht an vielen Spots erlebt, sage ich mal. Es ist einfach irgendwie, selbst wenn man jetzt nicht sagt, ich habe jetzt Lust, da mit zu feiern oder zu tanzen, ist es trotzdem irgendwie ein kleines Zusammenkommen, weil man halt mit allen irgendwie ins Gespräch kommt, die auch alle was mit dem Wassersport zu tun haben. Und gerade so, wenn man hier jetzt in Blueberg ist, dass man halt sagt, okay, ich habe da irgendwie eine Anlaufstelle. Also es geht über die Kiteschule High Five, das Mystic House, die sitzen da zusammen, und Dirty Habits als Shop in dem Sinne und auch als Veranstalter sitzt da auch mit. Also es ist alles an einem Punkt gebündelt.
Jetzt ist es ja hier draußen im Blueberg so, also ich sag mal jetzt Downtown in der City Bowl, da gibt es teilweise Sterne-Restaurants, die zu den besten Restaurants der Welt auf jeden Fall in Südafrika gehören. Draußen gibt es die Winelands, nicht nur in Stellenbosch, Franschhoek und wie sie alle heißen. Da gibt es auch fantastisches Essen. Jetzt sag ich mal, ist das hier in Blueberg ein bisschen rougher, ohne jetzt irgendwie jemandem zu nahe treten zu wollen. Ich sag mal so, das ist natürlich auch so, dass denn hier viele Kitesurferinnen und Kitesurfer, viele Studenten oder die auch eben dieses Laidback-Leben leben und vielleicht jetzt auch nicht das große Geld haben, aber trotzdem natürlich nach einem anstrengenden Surftag hungrig vom Wasser kommen. Hier gibt es dann irgendwie eher Burger, eher vielleicht auch irgendwie so Pizza,
genau,
und so. In die Richtung, hast du hier so einen Lieblingsladen, wo du am liebsten hingehst?
Ach, ehrlich gesagt, also ich bin hier gar nicht so viel. Ich koche tendenziell immer bei uns in der Unterkunft was.
Was gibt's da?
Nudeln.
Ach, ja, Pesto.
Nudeln mit Pesto. Wir schließen uns da meistens zusammen. Das kriegen wir ganz gut hin. Aber hier tatsächlich, wir waren jetzt mal, wie gesagt, ganz, ganz, ganz klassisch hier beim Jerry's oder sowas. Dann gibt es da Burger, die man so mitessen kann nach einer Session. Das ist schon ganz gut. Ansonsten ziehen in Sushi-Laden. Aber es ist halt wirklich, was du schon meintest, es ist schon sehr, sehr runtergebrochen und
Danke.
Kiss und
einmal niesen, ja.
Alles gut. Also es ist schon sehr, sehr, also alles sehr einfach gehalten, so, aber ich denke trotzdem, dass wenn man
Jetzt geht's los. Ich habe das immer so tatsächlich ein, zwei im Jahr, dass mir irgendwann die Nase so kribbelt. Ich hoffe, das geht jetzt nicht durch den Podcast. Schauen wir mal. In jedem Fall, ja, genau. Also gibt hier, hatten wir gesagt, ein paar Läden. Ich kann übrigens auch, nicht nur, weil ich den Besitzer kenne, auch das Sports Warehouse sehr empfehlen. Das ist unter Jerry's. Das ist ein ganz neuer Surfshop. Es gibt ja auch Atlantic Surf hier, aber das ist jetzt auch nochmal ein ganz neuer Surfshop. Da kann man sowohl irgendwie Schirme, Trapeze, Wetsuits, also Neos kaufen, als aber auch eben mal Material leihen. Kann ich wirklich auch nur empfehlen. Also wer da mal draußen in Blueberg ist, das ist das Sports Warehouse heißt das, glaube ich, ne?
Sports Warehouse, anyway.
Nee, Water Sports Warehouse, irgendwie so, ne? Auf jeden Fall ist es direkt unter Jerry's, genau, liebe Wayland Grüße.
Sports,
ja. unter Jerry's. Nochmal zu dir, 5 Jahre oder 5,5 Jahre kiten, um auf dieses Level zu kommen, ist ja unfassbar wenig, weil man immer bedenken muss, man muss selber die Zeit haben. Und wenn man selber die Zeit hat, müssen die Bedingungen stimmen. Und genau dann müssen das. Die Bedingungen stimmen, weil... Und dann am Stück stimmen, weil man dann ja nur diesen Progress, diesen Lerneffekt hat. Wann hast du gemerkt, irgendwie kann ich das? Also irgendwie muss ich da ein Talent für haben.
Also ich habe es von klein auf mitbekommen. Meine Eltern kalten beide seit 1999. Ah. Ich habe es aber immer...
Heimspot übrigens in Deutschland ist Büsum, ne?
Mein Deiner, Homespot, ja, genau, ja. Schon. Deren Homespot eher so St. Peter, mhm. Ja, Fehmarn so ein bisschen mit. Und tendenziell habe ich halt wirklich... Ja, angefangen 2020, März 2020, weil ich davor einfach, ich hatte da kein Interesse dran, das ist der Sport von meinen Eltern gewesen, so blöd runtergebrochen. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich relativ schnell Fortschritte, relativ viel machen konnte. Nach dem Zeitpunkt, nachdem ich es gelernt habe, habe ich angefangen halt zu sehen, okay, ich mache Fortschritte, ich mache, ja, ich kann selber mir neue Tricks beibringen, was ich so in keiner anderen Sportart bisher erlebt habe. Und habe dann auch gemerkt, okay, das könnte mir liegen tendenziell. Dann habe ich meine erste Brasilienreise geplant. Das war 2023. Ja, 2023 müsste das gewesen sein. Weil ich halt mir gesagt habe, okay, ich muss jetzt hier mal schauen. Ich hätte Lust, irgendwie den Winter so ein bisschen zu skippen. Vielleicht nebenbei noch zu arbeiten und dann halt trotzdem halt jeden Tag Wind und warme Bedingungen zu haben. Und bin dann zum ersten Mal in meinem Leben auch geflogen und direkt nach Brasilien, da zu einer Anlaufstelle. Hatte da jeden Tag guten Wind, konnte da auch gute Fortschritte machen. Aber tendenziell muss ich echt sagen, ich bin für mich nur so gut geworden, weil ich halt irgendwie jede mögliche Minute, Stunde auf dem Wasser verbracht habe. Auch gerade als wir dann, wie gesagt, 2020, 2021 war ich noch in der Schule. Ich habe 2022 mein Abi gemacht. Und da haben wir trotzdem auch viel Homeschooling gehabt und sind irgendwie dann, ich immer ein Kumpel von mir, dass wir uns gegenseitig, wie gesagt, wir haben uns immer getestet, aber sind dann halt immer mit einem Auto los, mhm, an den Strand und waren dann trotzdem auch in der Zeit auf dem Wasser. Und das war schon besonders. Also das war wirklich gut, dass wir ja dann eigentlich genau immer diese Zeit ausgenutzt haben, dass ich nebenbei noch mein Homeschooling gemacht habe und dann trotzdem noch auf dem Wasser sein konnte.
Ja.
Und dann auch, selbst wenn die Bedingungen nicht besonders gut waren, dass ich trotzdem irgendwie trainiert habe, da irgendwie einen größeren Kite genommen habe, dann trotzdem irgendwas anderes probiert habe und dann halt gemerkt habe, okay, das geht ganz schön schnell hier. Was kann ich daraus machen? Und dann kamen halt irgendwann die ersten Wettkämpfe.
Und dann?
Ja, und dann...
bist du irgendwann hier gelandet,
ja. Bin ich hier gelandet.
Ja, klingt richtig gut. Was ich ganz witzig finde, du hast gesagt, und das ist irgendwie schön, du hast gesagt, dass du eigentlich ein bisschen Höhenangst hast. Jetzt,
ja,
jetzt springst du, was ist dein höchster Jump gewesen?
Also gemessen liegt er, glaube ich, bei 18 Metern, ja, in der Competition. Ich glaube aber, also der ich habe ein paar gemacht in Frankreich, da meinten die Locals, und das war auch, also so, die müssten so bei 23, 24, ja, Metern, ja, gelegen haben. Und ich persönlich habe Höhenangst. Wir sind hier gerade im 11. Stock.
Ja, das stimmt.
Und ich muss auch sagen, also wenn ich jetzt so nah an die Fenster rantrete und runterschaue, das ist jetzt nicht ganz so. Auch wenn wir jetzt, ich war ja schon mal auf dem Lions Head vor, ja, 2 Jahren, als ich hier war. Und da musste ich auch sagen, das war mir auch nicht so ganz geheuer. Also wenn ich eingespannt bin, wenn ich, wie gesagt, mein Trapez umhabe, irgendwie weiß, dass ich das Equipment überprüft habe, dass alles gut ist, dann fühle ich mich damit sicher. Dann kann ich auch hochspringen. Aber so jetzt hier ungesichert gefühlt runterzuschauen, da wird mir mulmig.
Aber da oben dann, wenn du jetzt, sag ich mal, auf 18 oder 20 Metern Höhe bist, da machst du aber nicht die Augen zu und sagst, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oder?
Nee, tatsächlich.
Dann bist du auf Adrenalin, oder?
Ich glaube, da, ja, bin ich, glaube ich, ganz schön auf Adrenalin. Und ich vermute, dass ich auch, ja, wie gesagt, dass mir das so ein bisschen eine gewisse Sicherheit gibt, dass ich halt nicht gefühlt im freien Fall runterkomme, sondern dass ich immer irgendwas habe, was an mir zieht,
ja,
in,
ja,
irgendeiner Form, ob es runter, ob es über mir ist, ob es mich nach vorne zieht, aber ob es irgendwie halt, ja, über mir ist. Und was mich tatsächlich wirklich auch beruhigt, ist diese ständigen Wiederholungen. Also wenn ich wirklich eingefahren bin auf den Spot und auf die Sprunghöhe dann und auf die Bedingungen und auf das Equipment, dann weiß ich, okay, das ist alles dann kann ich das so auch projizieren auf andere Höhen. Wenn ich das Ganze auf 10 Metern trainiert und geübt habe, dann kann ich das Ganze auch höher machen. Sagen wir es mal so.
Wir haben ja auch über das Geld gesprochen. Gibt es eigentlich für alleine die Teilnahme hier für euch irgendwie was?
Tatsächlich nicht. Also die Teilnahme nicht.
Eine Cappy habe ich gesehen. Gibt es. Und du darfst die Jacke behalten, ne?
Ich darf eine Jacke behalten. Ich darf eine Tasche von Red Bull behalten. Ja, aber ansonsten gibt es hier ehrlich gesagt nichts, leider Gottes. Ist natürlich trotzdem auch finanziell für Red Bull auch ein Riesenaufwand. Für die ersten 3 Plätze gibt es ein Preisgeld und ansonsten ja, gibt es halt von Sponsoren, dass das dann geleistet wird und halt gesagt wird, hey, wir können dir die Unterkünfte zahlen oder wir können dir irgendwas anderes zahlen und ja.
Was würdest du sagen, was bedeutet dir ganz generell das Kiten und was steht jetzt bei dir so im persönlichen Navi? Also was soll so vielleicht kurzfristig, mittelfristig, langfristig noch, was das Kiten angeht, passieren am besten? Was wünschst du dir?
Also ich kann sagen, für mich bedeutet das Kitesurfen eine Art von Freiheit, eine Art von, dass ich angefangen habe, ja, zu reisen, die Welt zu sehen, so, was ich auch mit 15, 16 nicht erwartet hätte, dass ich den Mut habe zu sagen, hey, ich fliege alleine nach Brasilien, ich fliege irgendwie alleine nach Kapstadt und also es hat mich auch viele Wege hat es mich offener, kommunikativer gemacht. Mhm. Und mir gezeigt, okay, ich kann auch mein Leben anders gestalten, so als wie das jetzt in meiner Familie oder im Freundeskreis irgendwie ist. Das hat mir sehr, sehr viel gezeigt und gibt mir auch sehr viel. Und im Endeffekt, was ich mit dem Kitesurfen noch vorhabe oder was noch so ansteht, ist für mich, dass ich einige Tricks, sogenannte Women's World Firsts, noch machen möchte, die von bisher, also da habe ich schon, ich glaube, 3 oder 4 Tricks gemacht, die von keiner anderen Frau bisher gemacht wurden. Da habe ich Lust, das nochmal weiter zu pushen. Und ja, wie gesagt, Competitions und also Wettkämpfe bin ich kein Riesenfan von, muss ich echt zugeben, aber es ist natürlich trotzdem gut, sich so in der Szene dann zu zeigen und zu sagen, hier, ich bin da, ich kann da mitfahren. Ja, und das steht so ein bisschen an. Zudem, was wir auch noch vorhaben, also mein Freund und ich, das haben wir auch viel in Brasilien noch mitgemacht, dass wir andere Leute gepusht haben, neue Tricks, neue Sachen zu probieren, gerade wenn sie schon fortgeschritten sind. Aber manchmal braucht es halt einfach irgendwie jemanden am Strand, der sagt, hey, mach mal das, mach mal das, mach mal das. Und vielleicht lernst du dann deinen Traumtrick in dem Sinne. Und es hat viele Menschen, konnten wir auch dazu bewegen, neue Sachen zu probieren und neue Tricks zu lernen auch. Und ja, diese Richtung vom Coachen, das wäre auch noch da. Ich finde es richtig cool, dann Menschen zu motivieren und neue Sachen zu machen. Und das denke ich, dass das in Zukunft auch noch, noch als Option offen steht.
Das spricht jetzt nicht nur die Kitesurferin, sondern auch die angehende Psychologin. Du hast es auf jeden Fall vorher zu studieren. Man sagt ja auch so ganz gerne, dass man aus dem Leistungssport Sachen in das reale Leben übertragen kann. Also vor allen Dingen so, ne, diese Erfahrung zu gewinnen, beharrlich zu sein, diszipliniert zu sein, whatever. Ich will jetzt noch nicht so viel vorwegnehmen. Was würdest du sagen, was kannst du vor allen Dingen vom Kiten ins richtige Leben übertragen? Also was du sozusagen auf dem Wasser, in der Luft lernst, was dir vielleicht auch im Alltag hilft?
Mhm. Also tendenziell, wie gesagt, wenn es jetzt wirklich nur runtergebrochen auf die Szene ist, muss ich sagen, diese Offenheit zu sagen, hey, ich gehe auf jeden gleichermaßen zu, weil jeder in dieser Szene wird gleich behandelt und das gibt mir sehr viel. Und zum anderen natürlich, auch bei starken Bedingungen, die angsteinflößend sind, also die wirklich, wo man wirklich mit starken Windgeschwindigkeiten ja zu tun hat, dass man dann trotzdem ruhig bleibt und ich bin auch ein...
In Frankreich waren das mal über 50, ne?
Ja, wir hatten Knoten. 50, 65 tatsächlich. Ach, schon. Das, ja. Also es waren wirklich so, wo du nicht mehr am Strand stehen konntest fast und dann da rauszugehen, da muss man auch schon echt das wollen, sag ich mal. Und dann sich aber trotzdem selber zu sagen, okay, ich kann das tatsächlich, ich kann mehr, als dass ich denke, dass ich kann. Mhm. Und dass ich leide auch ein wenig unter Selbstunterschätzung, würde ich mal behaupten. Werde ich immer auch von meinem Freundeskreis angemeckert. dass ich tendenziell immer mir nicht so viel zutraue und das Kalt mir aber zeigt, okay, du kannst doch viel mehr, als dass du eigentlich denken würdest. Auch wenn ich neue Tricks lande oder wenn ich irgendwie ja was trainiere, dann hilft es enorm, wenn jemand da steht und sagt, du kannst es eigentlich. Und das nehme ich auch ins Leben mit, dass ich tatsächlich manchmal mehr Sachen kann, als die ich mir eigentlich je wage vorzustellen.
Also ist Kitesurfen oder der Kitesport ganz generell vielleicht wie eine große Schwester, ein großer Bruder, die sagen, komm, gemeinsam schaffen wir das. Der reicht dir dann die Hand oder in diesem Fall die Bar und nimmt dich dann mit und gibt dir Sicherheit. Und wenn du den Kite wieder loslässt und zusammenbaust, dann bleibt die Sicherheit auch noch, wenn du dann auf dem Weg für den Afterburger irgendwo unterwegs bist oder beim Pesto im High-Five-Hostel sitzt.
Natürlich. Und ja, wie gesagt, diese Offenheit zu sagen, hey, ich lasse mich jetzt auf diese neuen Bedingungen ein, ich lasse mich jetzt auf neue Umstände ein, ich lasse mich jetzt hier auf Kapstadt, auf sonst was ein, was ja auch ein Riesenprivileg ist, zu sagen, ich kann reisen. Also alleine, dass ich sage, ich viele aus meinem Freundesbekanntenkreis werden oder haben diese Chance natürlich nicht.
Ja.
Und dass ich dann für mich sage, okay, ich sehe da all das jetzt mit 22 schon irgendwie, was andere ihr ganzes Leben noch nicht gesehen haben. Und das ist schon ein Riesenprivileg.
Klingt ja auch immer jetzt so romantisch, was ich sage, aber es ist ja auch wirklich so. Es gibt ja im Leben, natürlich muss man auch von irgendwie was leben und der Kühlschrank will natürlich auch irgendwie vollgemacht werden und am Ende muss man auch die Miete bezahlen. Aber trotzdem hat ja dieses Leben bereisen, Kulturen kennenzulernen, Menschen kennenzulernen, über den Tellerrand hinauszuschauen, zu sehen, wie sieht es auf der anderen Halbkugel der Erde aus, warum sieht der Mond hier anders aus, warum essen die Leute andere Geschichten, warum lachen sie über unterschiedliche Dinge. Das ist ja, wenn man so will, eigentlich noch viel mehr wert, auch wenn man ja dann trotzdem dieses Materielle nicht absprechen kann.
Absolut, also auch gerade jetzt mit Brasilien, da habe ich eine brasilianische Familie vor 2 Jahren kennengelernt, die mich auch sehr, sehr herzlich mit aufgenommen haben, die gesagt haben, hey, du kannst bei uns leben, die Kultur kennengelernt habe, auch zu sagen, hey, ich helfe euch bei allem, ich arbeite mit euch zusammen, ich lerne die Sprache, ich tatsächlich, also Portugiesisch jetzt vom mit anderen Menschen kommunizieren gelernt sozusagen, also wirklich die ganzen Phrasen und alles aufgegriffen und das ist natürlich, also das ist eine Chance, die ich niemals gewagt hätte, mir vorzustellen. Und da muss ich echt sagen, dass ich da ja ein ziemliches Glück hatte, auch trotzdem zu sagen, hey, ich bin dann so offen und gehe auf euch zu und sage, hey, also dass ich dann trotzdem sage, hey, ihr lernt mich kennen und dass das dann aber auch gewertschätzt wird und gesagt wird, okay, wir mögen dich so gerne, du darfst hier jedes Jahr hinkommen, du hast hier ein Zuhause, selbst in Brasilien.
Hast du eine Acai-Flat-Rate?
Nein, das leider nicht, aber ich habe da ja ein Zuhause, zu dem ich immer wieder zurückkehren kann. Auch wenn Menschen beispielsweise auch nicht aus einem reichen Wohnungssituation oder Lebenssituation kommen, trotzdem sagen, hey, wir wollen das irgendwie möglich machen und das ist atemberaubend.
Erinnert mich so ein bisschen an den Gedanken, die Geschenke liegen nicht unter Baum, sondern sitzen am Tisch, ne? Sagt man ja auch so schön. Auch wenn das jetzt natürlich sehr weihnachtlich ist. Ich könnte noch Stunden mit dir sprechen. Ich finde das immer schön, im Podcast natürlich auch nochmal andere Themen, Sichtweisen zu thematisieren. Trotzdem, wenn ich so langsam zum Ende komme, trotzdem noch so mal so ein paar ganz kleine Go-Tos, vielleicht für Leute, die jetzt eben nicht an diesen Competition hier teilnehmen, sondern die vielleicht zum ersten Mal nach Kapstadt kommen. Was würdest du sagen, wie kann man nochmal an dieses Thema Kiten rankommen? Eher hier Kiten festigen oder lieber nach Langebahn rausfahren?
Das wollte ich gerade ansprechen. Also wenn man wirklich vorhat, hier hinzukommen, also tendenziell, wenn man einen eigenen Neo hat oder Vorkenntnisse oder so, auf jeden Fall einen etwas dickeren Neo und mitnehmen für einen Vierer oder sowas, weil das Wasser hier wirklich kalt ist. Mhm. Und tendenziell würde ich auch sagen Langebahn oder Shark Bay. Da man da einfach entspanntere Bedingungen hat. Also man muss wirklich sagen, man hat weniger Faktoren, auf die man sich konzentrieren muss und kann sich viel mehr aufs Equipment und auf seinen eigenen, auf seine eigene Bewegung und alles drumherum konzentrieren. Und man hat nicht diese großen Wellen, die auf einen zurollen. Zum Beispiel, also jetzt wie hier in Blueberg oder Big Bay. tendenziell würde ich halt sagen, dann auf jeden Fall Langebahn oder Shark Bay. Ist auch unglaublich schön, also wirklich landschaftlich sowieso Kapstadt. Also es ist der Wahnsinn. Aber wie gesagt, Langebahn, Shark Bay, da gibt es unzählige Kiteschulen, die kümmern sich da auch echt gut drum. Es sind moderate Windbedingungen, bei denen man wirklich entspannter lernen kann als hier direkt in Blueberg mit teilweise Windgeschwindigkeiten, die zwischen gut und böse sind. Nicht zwischen. Darüber hinaus, ja, Verzeihung. Ja.
Jenseits von,
könnte man auch sagen. Da ist Langebahn natürlich dann nochmal deutlich ruhiger, deutlich konzentrierter, entspannter. Ja, das würde ich dann auf jeden Fall angehen.
Und für alle, die auf Nord- und Ostsee auch schon sicher fahren, muss man ganz ehrlich sagen, ist das hier trotzdem nochmal eine Herausforderung, weil die Strömung teilweise je nach Tide, High Tide, Low Tide am Strand, dann ist der Strandabschnitt entsprechend bei High Tide sehr klein, ne? Dann ragt im Prinzip der Schirm beim Starten schon fast auf die Straße, so, und dann kann man aber wegen Unterspülung, sag ich mal, nicht so tief ins Wasser gehen, weil es da auch tief reingeht, und dann hast du eben teilweise, ich sag mal, 3-4 Meter hohe Wellen und die knallen dann hier runter, und also es ist schon wirklich sehr besonders, aber ja, trotzdem ein, nicht nur wegen dieser weltweit prestigeträchtigsten Competition, einfach einer der absoluten Superspots auf der ganzen Welt, ne?
Absolut. Also wenn man wirklich schon fortgeschritten ist und erfahren, dann gibt es wirklich viele Menschen, die sagen, hier tendenziell der Spot, man lernt hier nicht so viele neue Tricks, aber das, was man machen kann, kann man auf jeden Fall in deutlich höheren Höhen machen, weil man einfach diese Kickerwellen als Absprung hat, und das macht diesen Spot so besonders und einzigartig.
Definitiv. Außerdem gibt es natürlich auch hier coole Surfcafés, und ich habe es auch nochmal recherchiert, das Watersports Warehouse, so heißt es ganz genau. Das ist unterhalb von Jerry's, deiner angesprochenen Burger-Geschichte. Es gibt aber auch noch Kettle Baron, wer ein bisschen mehr Geld ausgeben möchte für Steaks. Man kann sich hier alles mögliche, Bowls und Smoothies und alles mögliche machen und außerdem auch natürlich selbst kochen im Hostel und viele neue spannende Leute kennenlernen sowieso. Dann bedanke ich mich, dass du Teil dieses Podcasts warst. Komm gerne wieder. Wir werden das begleiten und mal schauen, vielleicht nächstes Jahr dich ja hier wiedersehen oder ganz woanders auf der Welt. Hoffentlich natürlich auch gerne wieder in Kapstadt. Und ich sage nochmal vielen Dank, Svenja Zoe Peters.
Ja, ich bedanke mich. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.